SRF 2 Kultur.
Der Aufschrei war nicht mehr so laut wie auch schon. Zu seiner Jahresversammlung hatte der Islamische Zentralrat Schweiz einen Redner aus Saudi-Arabien eingeladen, der scheinbar frauenfeindliche, homophobe und israelkritische Meinungen vertritt. Schlussendlich wurde ihm die Einreise verweigert. Den Schweizer Medien war das aber nur eine Randnotiz wert. Auch die Ankündigung des Zentralrats, im nächsten Jahr einen eigenen Fernsehkanal in der Schweiz zu lancieren, wurde in einer breiten Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen. Vor ein paar Jahren war der Islamische Zentralrat noch omnipräsent. Einige Mitglieder waren in jeder Zeitung zu sehen. Aber den Islamischen Zentralrat Schweiz gibt es auch heute noch. Antonia Moser hat die Organisation etwas genauer angeschaut.
Qasim Illi ist einer der prominenten Vertreter des Islamischen Zentralrates. Er ist der Pressesprecher und war sehr oft in den Medien präsent. Er fiel auf. Durch seine Meinungen, aber auch durch sein Äußeres. Sein Bart und seine Kleidung wurden oft thematisiert. Dieses anfängliche Interesse an ihm und vor allem am Islamischen Zentralrat sei aber stark zurückgegangen, bestätigt Qasim Illi.
Wenn wir zurückblicken, dann waren die Reaktionen eindeutig stark übersteuert, bis auch hysterisch. Ich denke, diese aggressive Art der Berichterstattung hat sich über die vergangenen 3 Jahre stark entspannt. Heute spricht man eher von Wertekonservativismus, und ich denke, das hat sich sicherlich auch in Bezug auf unsere Mitglieder positiv ausgewirkt. Man hatte am Anfang etwas das Gefühl, dass wir auch in muslimischen Kreisen tatsächlich eine radikale, gefährliche Agenda verfolgen. Aber ich denke, wir konnten in den letzten 3 Jahren hier sehr viel Glaubwürdigkeit aufbauen.
Was ist denn die Agenda des Zentralrats? Begonnen hat alles mit der Abstimmung über die Minarett-Initiative. In der vorangehenden Debatte wurden die Muslime in der Schweiz plötzlich zum Thema. Die Muslime selbst wussten zuerst nicht, wie sie damit umgehen sollten.
Man fragte sich, weshalb es von muslimischer Seite her keine kohärente, schlagkräftige Reaktion auf diese trivialen Verzerrungen des Islams gab. Als Individuen hatten wir natürlich keine Chancen, uns öffentlich Gehör zu verschaffen, unsere Sichtweise einzubringen, ja am Diskurs teilzunehmen. Wir mussten den Diskurs passiv erleiden. Aus dieser Situation heraus tat Handlung Not. Wir einigten uns darauf, eine Basisorganisation zu gründen, also eine Organisation, die primär Individuen vereint, unabhängig jeweils von ihrer Ethnizität, Kultur oder dem nationalen Hintergrund.
Diese Abstimmung ist nun aber vorbei. Die Schweiz sagte ja, es dürfen nun keine Minarette mehr gebaut werden. Den Zentralrat gibt es aber noch immer. Er hat Mitglieder dazugewonnen, hat seine Angebote ausgeweitet.
Die Mitglieder des Islamischen Zentralrats Schweiz sind wohl so divers wie sein Programm und auch seine Dienstleistungen. Die einen fühlen sich angesprochen durch die Aktivitäten im Bereich Freizeit, Unterhaltung. Andere nutzen administrative Dienstleistungen wie etwa Vermittlung bei Konflikten mit Schulbehörden, wollen Rechtsauskünfte oder auch nur einfach ein Konversionszertifikat, und viele mehr fühlen sich durch das selbstbestimmte öffentliche Auftreten des Islamischen Zentralrates gesellschaftlich repräsentiert.
Die Herkunft ist dabei unwichtig. Das ist auch genau das Neue am Islamischen Zentralrat. Erstmals haben sich Muslime unabhängig von ihrer Herkunft schweizweit organisiert. Andere muslimische Vereine sind meist nach der Herkunft ihrer Mitglieder organisiert. Es gibt also einen bosnischen Verein und einen türkischen Verein. Das bestätigt Jürgen Endres. Der Religionswissenschaftler forscht an der Universität Luzern und hat sich im Rahmen seiner Studien immer wieder mit dem Islamischen Zentralrat Schweiz beschäftigt.
Was vielleicht wirklich ein großer Unterschied ist, ist, dass er eben da steht und sagt, wir verstehen uns multiethnisch. Das heißt, über sprachliche Grenzen hinweg, über Grenzen der Herkunftsländer hinweg, eben diesen Vertretungsanspruch nun für alle Muslime in der Schweiz formuliert.
Dann könnte man also kurz und knapp sagen, der Islamische Zentralrat Schweiz sei ein Verein für alle Muslime in der Schweiz. Diese Definition greife aber zu kurz, findet Jürgen Endres.
Ich glaube, es ist gar nicht einfach zu sagen, was der Islamische Zentralrat dann tatsächlich für ein Verein ist. Ich glaube, man muss dabei unterscheiden zwischen dem, was er sein möchte, und dem, was er auch tatsächlich ist. Ich denke, was er sein möchte, ist sicher eine Basisorganisation für alle Muslime in der Schweiz. Tatsache ist aber, dass lediglich ein ganz kleiner Anteil der in der Schweiz lebenden Muslime sich dem Islamischen Zentralrat auch tatsächlich angeschlossen hat.
Der Islamische Zentralrat ist zwar der größte muslimische Verein der Schweiz, aber eben doch nur eine Minderheit der Muslime sind auch Mitglieder. Auf jeden Fall ist der Zentralrat der auffälligste Verein.
Ich denke, dass der Islamische Zentralrat sicher viel provozierender und provokanter auftritt, als es die anderen muslimischen Vereinigungen in der Schweiz tun. Und ich denke, dass er das sicher auch sehr bewusst tut, weil er damit natürlich eben auch für Aufmerksamkeit sorgt und eben auch Resonanz in den Medien findet.
Auch Jürgen Endres von der Universität Luzern gibt da Entwarnung. Gefährlich sei der Zentralrat sicherlich nicht.
Ja, ob der Islamische Zentralrat der Schweiz wirklich gefährlich ist, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, man kann ihn sicher als konservativ bezeichnen, sicher eben auch als provozierend. Aber soweit ich das überblicken kann, spielt sich das alles im Rahmen der Legalität ab.
Jürgen Endres im Beitrag von Antonia Moser. Und nun zu einem literarischen Kirchenthriller. Der Schweizer Autor Dominik Berne ist vor allem für seine Drehbücher bekannt. So stammen auch die Bücher einiger Hunkeler-Krimis aus seiner Feder. Er schreibt aber auch Romane. In seinem jüngsten Werk erweckt er eine Figur wieder zum Leben, die zu Unrecht ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Den Zürcher Pfarrer Johann Kaspar Lavater. Der begibt sich mittels Gesichtserkennung auf Verbrecherjagd. Denn Gesichtsanalyse, die Physiognomik, war Lavaters große Leidenschaft. Judith Hardecker hat mit dem Autor Dominik Berner gesprochen.
Wir befinden uns im Jahr 1776. Am Buß- und Bettag besuchen über 1000 Gläubige das Zürcher Großmünster und beim Abendmahl stellt sich heraus, dass der Wein vergiftet ist. So beginnt Dominik Bernes Roman mit dem Titel «Das Gesicht». Hauptfigur ist der Zürcher Pfarrer und Physiognomiker Johann Kaspar Lavater, der zusammen mit seinem Zögling, dem Waisenhausjungen Jakob Zundel, den Täter dieses Giftanschlags überführen will. Dominik Berne, wie viel an dieser Geschichte ist historisch und wie viel entstammt Ihrer Fantasie?
Also die ganze Ausgangslage ist sehr historisch, das ist alles passiert. Die einzige Erfindung ist in diesem Kontext, den Sie jetzt erwähnt haben, Jakob Zundel, der Waisenjunge, wobei auch der sehr gut hätte existieren können, weil Johann Kaspar Lavater sich ja sehr intensiv mit Waisenkindern auseinandergesetzt hat in seinem Beruf, weil er war ja Pfarrer der Waisenhauskirche und hat deshalb auch hin und wieder einen begabten Waisenjungen natürlich zu sich in die Lehre genommen.
Es war ja auch das Zeitalter der aufkommenden Wissenschaften, die sich aber nur langsam gegen Volks- und Aberglauben durchsetzen. Ein schönes Beispiel in Ihrem Buch ist der Streit darüber, ob man Blitzableiter auf den Hausdächern installieren darf.
Ja, genau. Es ist ein sehr interessanter Konflikt, der auch sehr gut ausdrückt, wie der Aberglauben damals noch herrschte in ganz vielen Köpfen, weil es gibt ja dieses Argument, dass man sagt, ja, nein, das ist Gott gewollt, wenn der Blitz ins Haus einschlägt. Und dann das Gegenargument von der Aufklärer war natürlich ja gut. Weshalb haust du da nicht im Freien? Weil wenn das Gott gewollt wäre, müsstest du ja im Regen stehen. Also dann darfst du auch kein Dach über den Kopf nehmen. Und tatsächlich, es gab ein Verbot dann für Blitzableiter in Zürich. Und erst mit den Jahren dann begann man, Blitzableiter zu installieren und sah dann ein, dass vielleicht das Wohl der Menschen doch über dem Aberglauben stehen sollte.
Wie sind Sie denn eigentlich auf das Romanthema, also auf Lavater gekommen? Was fasziniert Sie an Lavater?
Ja, Lavater hat mich lustigerweise schon im Studium mal fasziniert. Ich habe in Basel studiert, ich habe Philosophie und Germanistik studiert und da gab es doch zwei Professoren, die sich stark mit Lavater auseinandersetzten. Deshalb kam ich mit ihm in Berührung und ich fand damals schon, dass der etwas ganz Verschrobenes hatte, also eine spannende Figur, ein Spinner eigentlich, ein Pfarrer, der mitten im zwinglianischen Zürich Physiognomik betrieb, ein riesiges Bildarchiv anlegte. Man muss sich vergegenwärtigen. Es war nicht so lange her, dass der Bilderverbot in Zürich, ja, Reformation. Und dieser Lavater, der Pfarrer, richtet ein riesiges Bildarchiv, Porträtarchiv in seinem Haus ein. Also der Mann lebte seine Widersprüche sehr offen und das fand ich schon immer sehr faszinierend.
Für Lavater ist ja die Aufklärung dieses Verbrechens von existenzieller Bedeutung. Warum eigentlich?
Es hat etwas Zwiespältiges für ihn. Lavater hatte einen unglaublich starken Gottesbezug, auch einen sehr persönlichen. Er konnte nicht verstehen, dass dieses Verbrechen ungesühnt blieb. Im Haus Gottes dieser Anschlag, und Gott lässt das zu, gibt keinen Hinweis auf den Täter. Das hat Lavater schockiert. Das hat auch an seinem Grundfesten, seinem Glauben eigentlich gerüttelt, auch an seiner Legitimation als Pfarrer letztlich.
Sie, Dominik Berne, schreiben Filmdrehbücher. Ihr Roman «Das Gesicht», das wäre doch Filmstoff par excellence.
Ja, ich habe mir tatsächlich zuerst überlegt, ob ich einen Film schreiben soll oder einen Roman, und habe dann aber gemerkt, ja, was mich eigentlich noch mehr interessiert als die ganze Physiognomik, ist, was hinter dem Gesicht vorgeht, was in den Köpfen dieser Menschen vorgeht. Weil die Zeit, in der das spielt, ist ja auch eine Zeit des Umbruchs. Ich würde sagen, etwas wie heute. Die heutige Zeit kommt mir auch als Umbruchzeit vor. Und ich glaube, es gibt Parallelen. Und in einem Roman kann ich natürlich diese inneren Welten viel besser beschreiben als in einem Film. In einem Film kann ich das eigentlich gar nicht.
Dominik Berne, befragt von Judith Hardegger. Bernes neuer Roman heißt «Das Gesicht» und ist im Kosmos Verlag erschienen. In Liechtenstein ist die römisch-katholische Kirche Staatskirche. Dass sich das ändern soll, ist lange klar, nur was getan werden soll, war lange unklar. Nun tut sich aber was in Liechtenstein. Die Meldungen von Antonia Moser.
In Liechtenstein hat das Parlament das neue Religionsgemeinschaftengesetz angenommen. Allerdings muss das Parlament im nächsten Jahr nochmals darüber abstimmen. Dabei geht es um die Trennung von Kirche und Staat und um die Anerkennung von Religionsgemeinschaften. Bis jetzt ist die römisch-katholische Kirche Staatskirche. Sie ist eng an den Staat gebunden und hat eine privilegierte Stellung. So fallen beispielsweise alle Kirchensteuern an die römisch-katholische Kirche. Nun soll das geändert werden. Die evangelische und die evangelisch-lutherische Kirche würden auch zu staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften. Auch andere Gemeinschaften könnten dies beantragen, falls sie genügend Mitglieder haben. Die Steuerzahlenden könnten in Zukunft selber entscheiden, welcher Kirche sie ihre Kirchensteuer bezahlen wollen. Das würde die finanzielle Situation der evangelischen Kirchen stark verbessern. Diese Verfassungsänderung kommt im nächsten Jahr nochmals vor den Landtag, dann vor ein neu gewähltes Parlament. In Liechtenstein müssen Verfassungsänderungen zweimal vom Parlament genehmigt werden. Der Grosse Rat des Kantons Thurgau hat eine Anti-Koran-Initiative für ungültig erklärt. Die Volksinitiative wollte im Volksschulgesetz festschreiben, dass Lehrbücher weder frauenfeindlich, rassistisch noch mörderisch sein dürften. Damit zielten die Initianten auf ein Verbot des Korans ab. Hinter der Initiative stand ein überparteiliches Komitee. Auslöser war der muslimische Religionsunterricht in Kreuzlingen. In diesem Pilotprojekt, das seit 2010 läuft, erhalten muslimische Kinder Religionsunterricht, vergleichbar mit dem katholischen oder reformierten Unterricht. Alle Parteien außer der SVP und der BDP haben diese Initiative für ungültig erklärt, weil sie gegen die Menschenrechte verstoße und auch demokratiefeindlich sei. Zudem sei auch der Initiativtext missverständlich und könnte zu Problemen führen. Nun ist die Initiative ungültig, die Thurgauer Bevölkerung kann nicht darüber abstimmen. Der Papst hat kurz vor Weihnachten seinen ehemaligen Kammerdiener Paolo Gabriele begnadigt. Gabriele wurde zu 1,5 Jahren Haft verurteilt, weil er private Dokumente des Papstes gestohlen hatte. Später hatte er diese an einen Journalisten weitergegeben, daraus entstand ein Buch. Schon nach Ende des Prozesses im Oktober wurde eine Begnadigung in Aussicht gestellt. Nun war Paolo Gabriele nur 2 Monate in Haft. In Deutschland streiten sich Politiker der Christdemokraten öffentlich über das Geschlecht Gottes. Auslöser dazu war die Aussage der Familienministerin Christina Schröder. Sie sagte in einem Interview, dass Gott nicht unbedingt männlich sein müsse. Man könne auch das Gott sagen, denn Gott sei geschlechtlich neutral. Die Frage war gewesen, wie sie einem Kind erklären würde, warum es der und nicht die Gott heiße. Damit provozierte sie viele Mitglieder ihrer Partei, was in den Medien breit abgehandelt wurde. Die Sozialministerin aus Bayern meinte beispielsweise, dass dieser verkopfte Quatsch sie sprachlos machen würde. Christina Schröder wurde sogar dafür kritisiert, dass sie sinnlose Debatten anzetteln würde, anstatt ihre Arbeit zu tun. Ein Theologe meinte zu dieser Debatte kurz und knapp, die Frage nach der Geschlechtlichkeit stelle sich bei Gott nicht. Es sei einfach Gott.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.